Domradio Podcast.
Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Mein Name ist Hilde Regeniter, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dazu ein, mit uns die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Benedikt Dahm ist Doktorand an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und unser Domradio-Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Gestern, Herr Dahm, haben wir gehört, wie Sie überhaupt zur Theologie gekommen sind. Heute kümmern wir uns mal ein bisschen genauer um das Thema Ihrer Dissertation. Die Theologien von Josef Ratzinger und Hans Küng als Ressourcen katholischer Identität und sozialer Praxis im Kontext der Studentenbewegung von 1968. So der Titel Ihrer Doktorarbeit in voller Länge. Jetzt mal kurz und knapp für Nicht-Theologen. Was untersuchen Sie da genau?
Ja, genau. Also die sozusagen schlechte Nachricht ist, der Arbeitstitel ist sogar noch einen Ticken länger. Den habe ich noch leicht gekürzt. Die gute Nachricht ist aber, dass wahrscheinlich der finale Titel hinterher wesentlich prägnanter sein wird. Worum geht's? Es geht im Wesentlichen um Wechselwirkungen. Also Wechselwirkungen zwischen Kirche und Gesellschaft, aber vor allem auch der Theologie an den Universitäten. Es ist so, dass in den 1960er Jahren die akademische Theologie eine enorme Relevanz bekommt. Also Menschen beginnen sich verstärkt an diesen universitären theologischen Entwürfen zu orientieren. Und wir haben ja gestern darüber gesprochen, warum studiert man heute noch sowas Exotisches wie katholische Theologie? Also das war eine Frage, die sich damals nicht gestellt hätte. Das war einfach etwas von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Und die theologischen Fakultäten werden damit gewissermaßen zu sowas wie Thinktanks für die Kirche. Und das erkennt man eben besonders gut an Theologen wie Hans Küng und Josef Ratzinger. Man muss sich das also vorstellen, da sind jetzt Theologieprofessoren, die internationale Bestseller schreiben, wie Ratzinger mit seiner Einführung in das Christentum. Und Hans Küng tourt mit seinem Programm sogar durch die USA, landet später auf dem Cover des New York Times Magazine. Also da ist eine enorme Relevanz, eine enorme Reichweite. Und mit dieser Reichweite setzen sich diese Theologen dann eben auch mit den Umbrüchen ihrer Zeit auseinander und werden natürlich auch ihrerseits nicht von den Entwicklungen um sie herum kalt gelassen. Und genau diese Wechselwirkungen, die schaue ich mir an.
Mit Josef Ratzinger und Hans Küng haben Sie sich wirklich zwei herausragende Theologen des 20. Jahrhunderts herausgepickt. Und zwar zwei, die sich dann diametral entgegengesetzt entwickelt haben. Schaffen Sie das, deren Positionen ganz, ganz kurz gegeneinander zu stellen?
Ja, ganz leicht ist das nicht. Aber man kann wohl sagen, dass die Unterschiede vor allem im Kirchenverständnis liegen. Also beide waren ja schon sehr jung als Berater auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil dabei. Und sagen wir mal, für Küng ist so ein Konzil die eigentliche Repräsentation von Kirche. Und deshalb sieht er dann die Neuerungen, die das Zweite Vatikanum anstößt, auch gewissermaßen nur als den Startimpuls für weitere Reformen und ist dann entsprechend enttäuscht, dass diese im weiteren Verlauf der 60er Jahre dann weitgehend ausbleiben. Und Ratzinger denkt auch stark von so in Begriffen des Konzils, aber hier eben stark von der sogenannten Communio-Ekklesiologie her. Das heißt, für ihn steht die Eucharistiefeier im Zentrum des Kirchenverständnisses. Und Küngs Kirchenbild ist ihm insofern dann zu politisch und er hat eher den Eindruck, dass die Rezeption des Konzils teilweise über das hinausgeht, was das Konzil selbst wollte. Und ich würde sagen, viel mehr ist es gar nicht, was diese beiden Theologen da so trennt. Also eigentlich fachliche Differenzen, aber aus diesen unterschiedlichen Vorstellungen von Kirche wachsen dann eben doch zwei sehr stark entgegengesetzte Lebenswege. Küng verliert ja dann die kirchliche Lehrerlaubnis, wird zum profilierten Kirchenkritiker und Ratzinger eben Erzbischof, Kardinal, am Ende Papst. Aber schlussendlich, finde ich, sollte man die beiden auch nicht zu sehr als Gegenspieler sehen. Beide haben sich in ihrer Professorenzeit ja sehr wertgeschätzt. Küng hielt Ratzinger damals sogar für einen so brillanten Theologen, dass er ihn unbedingt als Kollegen in Tübingen holen, also da haben wollte. Und als Ratzinger 2005 Papst wurde, war Küng dann einer der ersten, mit dem sich der neue Papst zu einem sehr langen Gespräch getroffen hat, von dem beide hinterher sehr wertschätzend gesprochen haben.
Die katholische Identität, die taucht auf im Titel Ihrer Arbeit. Würden Sie sagen, Küng und Ratzinger, die sind bis heute wichtig für katholische Identität in Deutschland?
Ja, also ich denke schon. Klar, meine Dissertation, die schaut natürlich jetzt nicht in die Gegenwart, aber ich würde doch sagen, dass die beiden einfach nach wie vor Pate für zwei sehr unterschiedliche Konzeptionen von katholisch sein stehen. Teilweise hat das auch was mit Narrativen zu tun, die nicht immer so ganz viel mit der Realität zu tun haben, aber ja, das spielt dann manchmal gar nicht so eine große Rolle. Man könnte vielleicht sagen, Also Ratzinger war einfach groß darin, den katholischen Glauben so originell zu beleuchten, dass man beim Lesen seiner Bücher zum Beispiel haben viele oft so einen Aha-Effekt. Und dazu konnte er theologische Gedanken dann eben auch so in einer Sprache vermitteln, die viele Menschen begeistert hat. Und als Papst hatte er diese theologische Qualität dann natürlich auch noch mit einer, sagen wir mal, traditionellen Ästhetik verknüpft, die ebenfalls viele Katholiken anspricht. Und Küng umgekehrt ist, glaube ich, nach wie vor Hoffnungsgeber für viele, die mit Teilen der kirchlichen Lehre doch so ihre Probleme haben, aber sich auch nicht einfach, sagen wir mal, schulterzuckend abwenden möchten. Küng ist ja auch nach seinem Lehrentzug weiter Priester gewesen, hat sich nach wie vor als katholischer Theologe verstanden und auf sein Katholischsein, sagen wir mal, nichts kommen lassen. Und diese Haltung, die trifft, glaube ich, einen Nerv bei denjenigen, die, wie Küng das selbst mal so formuliert hat, keine Totalidentifikation mit der katholischen Lehre möchten. Und aber wissen Sie, ich glaube, am meisten oder am besten kann man vielleicht sehen, wie stark identitätsstiftend die beiden noch sind. Das sieht man, glaube ich, daran, dass sie beide für bestimmte Kreise doch heißgeliebte Feindbilder sind, nach wie vor.
Benedikt Dahm, Doktorand in katholischer Kirchengeschichte und unser Experte fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Mit ihm gemeinsam hören wir jetzt den Text für heute. Es ist die Geschichte der Geschwister von Bethanien, Maria, Martha und Lazarus.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Soweit also das Tagesevangelium. Wir besprechen es mit Benedikt Dahm. Herr Dahm, wie können wir denn die unterschiedlichen Reaktionen der beiden Schwestern hier deuten? Zeigt sich da Vertrauen und Skepsis zugleich, obwohl ja beide Jesus gut kennen und ihm vertrauen?
Ja, man kann das so deuten, denke ich. Aber in erster Linie stehen Maria und Martha hier auch für zwei, ja, unterschiedliche Zugänge zum Glauben. Martha ist ja sehr offensiv, läuft Jesus entgegen, konfrontiert ihn auch direkt damit, dass er nicht eher gekommen ist, also macht ihm sogar erstmal im Grunde Vorwürfe. Und dann ist sie aber im weiteren Gespräch dann auch die, die ihren Glauben daran bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und bei Maria mischt sich, ist auch so diese Mischung von natürlich Skepsis und Vertrauen. Und das mischt sich aber anders. Sie bleibt erstmal in ihrer Trauer für sich. Und die Perikope geht dann ja später auch noch so weiter, dass Jesus Maria herausrufen lässt und sie weinen dann zusammen. Und insofern denke ich, stehen die beiden Schwestern hier für zwei unterschiedliche Weisen des Glaubens, aber auch des Trauerns um einen, ja, verlorenen, geliebten Menschen. Und bei beiden mischen sich diese Aspekte sozusagen auf unterschiedliche Weise. Und Jesus reagiert dann eben auch auf unterschiedliche Weise darauf und geht darauf ein.
Warum sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben? Könnt ihr nicht einfach sagen, ich verkünde euch und dann fortfahren?
Ja, hier sieht man eben, das ist keine abstrakte Theologie oder Philosophie, sondern hier wird christliche Hoffnung extrem persönlich. Martha sagt ja, sie glaubt durchaus an das ewige Leben, das sagt sie ja ganz deutlich, aber Jesus geht eben mit diesem Ich bin einen ganzen Schritt weiter. Und das finde ich, also für mich ist das auch einer der intensivsten Verse in der ganzen Heiligen Schrift, weil auch wenn man selbst vielleicht in diese Situation kommt, man kann dann natürlich ständig Überlegungen darüber anstellen, ob der Tod jetzt das Ende ist Und man kann vielleicht auch gute Argumente dagegen finden. Aber hier geht es nicht um Spekulation oder Vertröstung, sondern um eine ganz persönliche Zusage. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Und viele Zuhörer vielleicht werden auch schon mal in der Situation gewesen sein, wenn man einen lieben Menschen verloren hat und man steht da jetzt vielleicht am offenen Sarg. Ich persönlich finde, da sieht man nicht viel, was einem per se erstmal Hoffnung machen würde. Also das ist schon eine verdammt endgültige Sache und unter Umständen kaum zu ertragen. Und dann kommt da dieser Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also mir geht das wirklich irrsinnig unter die Haut. Und ich finde auch übrigens, das kann doch nur einer sagen, der entweder wirklich völlig irre ist, muss man mal so sagen, oder wirklich der Sohn Gottes, der sogar den Tod überwinden kann. Und da zeigt sich mal wieder, Glauben ist eben doch weit mehr als Spekulation und für wahr halten, sondern es ist wirklich sich das auf jemanden verlassen, jemandem vertrauen, der da ist. Und da stelle ich mir dann eben auch diese Frage oft, die Jesus der Martha hier stellt. Glaubst du das? Das ist keine Frage, die man leichtfertig beantwortet, auch nicht als Christ. Da geht es wirklich ans Eingemachte und da ist einem vielleicht auch manchmal die Maria näher, die erstmal in ihrer Trauer zurückbleibt und einfach nur weint. Aber wenn man diese Frage, glaubst du das, wirklich von Herzen bejahen kann, ich glaube, das ändert einfach alles.
Sie sagen sogar dieser Vers, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist Ihr Lieblingsvers aus der Bibel. Was können wir uns
Ja.
jetzt aus diesem Evangelium von heute mitnehmen in den Tag?
Ja, ich glaube einfach die Hoffnung. Also ich glaube, das ist einfach sozusagen das pure Destillat der biblischen Hoffnung, dass dieses Leben nicht alles ist, dass auch wenn man durch wirklich schwere Zeiten geht, da ein Jesus ist, der sagt, ich bin das, und da steckt ja auch drin, ich bin da, du kannst auf mich vertrauen und an diese Hoffnung kann man sich auch wirklich klammern. Im Alltag, aber auch in Situationen, die vielleicht nicht so alltäglich sind, die einen bis auf die Knochen herausfordern.
Benedikt Dahm sagt das. Mit dem Theologen aus Münster legen wir in dieser Woche Tag für Tag die Texte aus dem Neuen Testament aus. Vielen Dank für heute und dann bis morgen.
Dankeschön, bis morgen.
Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen 7:45 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.